ARD Sounds.
Wir hatten keine Ahnung, was passiert war. Es war nur klar, der Tunnel musste verraten worden sein. Wir wussten aber nicht, wer. Aber meine Freundin ist für 1¾ Jahr ins Gefängnis gewandert, also 21 Monate Gefängnis.
Achims zweiter Versuch, seine Freundin Christa durch einen Tunnel aus der DDR zu holen, endet tragisch. Der Tunnel wird im Frühjahr 1963 an die Stasi verraten. Statt im Westen landet Christa im DDR-Gefängnis.
Ich wusste ja, wenn wir jetzt hier wieder einen Tunnel bauen, nach 5 Monaten ist Christa immer noch im Gefängnis.
Aber Achim will die anderen nicht hängen lassen und gräbt auch beim nächsten Tunnel mit. Und erlebt die Überraschung seines Lebens. Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Das hier ist Folge 6. Ein Brief von Christa.
Was waren so deine Gedanken, als du erfahren hast, dass deine Freunde und auch Christa verhaftet wurden?
Also ich war natürlich unheimlich frustriert und enttäuscht. Also die ganze Tunnelbautruppe war natürlich sehr enttäuscht.
Vor allem fragen sich die Männer, wer hat den Tunnel und die Namen der Fluchtwilligen verraten?
Wie war das jetzt nochmal genau? Also wie sind die wirklich explizit auf Christa gekommen, dass Christa auch fliehen wollte?
Wir haben, wie üblich, als wir unser Ziel erreicht hatten, die Kuriere nach Ostberlin geschickt. Und da passierte Folgendes. Ein Kurier ist nicht zurückgekommen. Der Mann war verschwunden. Wir hatten keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Und ein anderer Kurier, das war eine junge Frau, die kam zurück, ziemlich bald sogar, so nach 4-5 Stunden, und erzählte uns, sie ist bei der Einreise nach Ost-Berlin bereits festgesetzt worden und man hat sie ein paar Stunden verhört und wollte immer von ihr wissen, in welchen Studentenkreisen sie verkehrt und wen sie an Studenten kennt. Aber sie hat den Grenzern oder der Stasi oder wer auch immer sie da verhört hat, immer gesagt, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Ich bin keine Studentin und ich kenne auch keine Studenten. Ich wollte mir heute doch nur Ost-Berlin angucken. Das ging also stundenlang, hat man immer wieder dasselbe gefragt. Aber irgendwann haben die ihr wohl geglaubt und haben sie laufen lassen. So, dann kam sie zurück und erzählte uns diese Geschichte. Und wir fingen jetzt an zu grübeln. Ist das alles jetzt ein dummer Zufall? Oder steckt da mehr dahinter? Was ist da eigentlich los?
Achim und zwei seiner Mitstreiter beschließen, durch den ja bereits fertigen Tunnel zu kriechen und nachzuschauen.
Wir haben ein ungefähr faustgroßes Loch in den Kellerfußboden gemacht. Und da hat sich einer von uns dahin gehockt und hat gelauscht. Wir anderen beiden haben uns ein paar Meter in den Tunnel zurückgezogen, damit er durch unsere Atmung oder durch unsere Bewegung nicht gestört wird. Das sollte also alles ganz ruhig sein natürlich. Das Licht im Tunnel hatten wir auch ausgemacht. Also wir hockten da im Stockfinstern und nach einer Weile, keine Ahnung, wie lange er gelauscht hat. Man verliert jedes Zeitgefühl, wenn man in so einem dunklen Loch hockt. Jedenfalls kam der plötzlich angekrabbelt und sagte nur, zurück, zurück, im Keller ist jemand. Und es war uns klar, dass das keine Freunde von uns sind. Wir hatten keine Ahnung, was passiert war. Es war nur klar, der Tunnel musste verraten worden sein, denn woher hätte sonst die Stasi die Adresse des Hauses im Osten wissen können und sich im Keller auf die Lauer legen? Das musste ihnen ja einer gesagt haben. Wir wussten aber nicht, wer. Erst 30 Jahre später aus den Stasi-Akten haben wir erfahren, was gewesen ist.
Moment, das muss ich kurz erklären. Die Stasi, also das Ministerium für Staatssicherheit, legt für nahezu alle Bespitzelungen Akten an. Und diese dürfen sich Betroffene seit 1992 angucken. Allerdings haben Stasi-Mitarbeiter nach dem Fall der Mauer massenhaft Unterlagen vernichtet. Achim kann aber später in einer Akte, die von dieser Schredderaktion verschont geblieben ist, herausfinden, wer damals den Tunnel und seine Freundin Christa verraten hat.
Glücklicherweise, ich war darüber sehr froh, war es wirklich keiner von uns. Sondern es war letzten Endes der Kurier, den sie sich geschnappt hatten. Aber noch interessanter ist ja eigentlich auch, wie sind sie denn überhaupt darauf gekommen, dass es einen Tunnel gibt? Und das war ein ganz blöder Zufall, da ärgere ich mich heute noch, wenn ich daran denke, wie das passiert ist. Eine junge Frau kam, glaube ich, aus Dresden, wollte durch diesen Tunnel weg, übernachtete bei einer Freundin, die sie schon vom Kindergarten her kannte. Also die beiden Mädels waren sehr gut befreundet. Und sie hat dieser Freundin erzählt, morgen Abend haue ich durch den Tunnel ab. Das war natürlich überflüssig, aber die Freundin selbst war okay, das wäre gar nicht das Problem gewesen. Bloß die hatte einen Freund. Und dieser Freund hat mehr oder weniger zufällig das Gespräch dieser beiden Mädels angehört. Und der war Informant der Stasi. Der konnte jetzt der Stasi sagen, morgen Abend gibt's einen Tunnel.
Mit dieser Information fängt die Stasi dann an der Grenze den Kurier für diesen Tunnel ab. Also eben einen der Studenten aus dem Westen, der die Fluchtwilligen über Ort, Uhrzeit und Codewort für den Tunnel informieren soll. Und dieser Kurier verrät alles. Und nicht zu vergessen, Christa landet im Gefängnis und hat eine harte Zeit dort. Dazu werden wir später noch mehr hören. Also, war Achim nicht super sauer auf den Verräter?
Man kann dem keinen Vorwurf machen. Weiß ja nicht, was sie mit dem alles gemacht haben. Ne? Den haben sie dann entsprechend bearbeitet und der hat dann irgendwann die Adresse gesagt und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
Was waren so deine Gedanken, als du erfahren hast, dass deine Freunde und auch Christa verhaftet wurden?
Schon an dem Abend, als wir merkten, die Stasi sitzt im Keller und das ganze Ding ist vorbei, haben wir uns vor Kummer fürchterlich besoffen. Ne? Und dann anschließend hat sich die Gruppe auch aufgelöst. Also die haben alle gesagt, also jetzt langt's, wir machen nichts mehr. Ich habe mir gesagt, ja, so kann's ja nicht sein, das kann ja nicht das Ende unserer Liebe sein. Und habe mir gedacht, naja, irgendwann kommt sie wieder raus aus dem Gefängnis, dann brauche ich einen Tunnel.
Achim schließt sich einer anderen Gruppe an und fängt im Frühjahr 1964 wieder von vorne an. Und als erstes brauchen die Tunnelbauer einen neuen, sicheren Ausgangsort. Bestenfalls wieder in der Bernauer Straße. Ihr erinnert euch, die liegt einfach ideal. Denn
die Häuser auf einer Seite der Straße waren Ost-Berlin. Die Straße selbst gehörte zu West-Berlin. Die spätere Sozialministerin von Brandenburg, also nach der Wiedervereinigung, Frau Regine Hildebrand, die hat dort gewohnt. Und die hat einen Satz gesagt, den zitiere ich zu gerne, weil der so schön passt. Die hat nämlich gesagt, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, dann war ich mit dem Kopf im Westen und mit dem Arsch im Osten.
Also, wie habt ihr denn da den Startpunkt ausgewählt?
Da haben also Kumpels von mir entdeckt, dass da eine Bäckerei ist, die geschlossen ist. Und da haben sie sich erkundigt. Da hieß es, der alte Bäckermeister ist im Ruhestand, der Laden ist zu. Und da haben sie mal gefragt, ob der einen großen Keller hat. Das hat er bejaht und da haben sie ihm gesagt, wir würden den Keller gerne mieten, weil wir dort ein Fotolabor einrichten wollen. Und deshalb müssen wir die Kellerfenster abdichten, damit kein Licht von draußen reinfällt. In Wirklichkeit haben wir die Kellerfenster natürlich abgedichtet, damit kein Licht nach draußen fällt, damit man von der Straße nicht sehen kann, dass da im Keller Tag und Nacht Licht brennt.
Und wenn du dich jetzt an die Situation erinnerst, wo ihr angefangen habt zu graben, wie war die Stimmung, wie warst du drauf?
Ja, meine Stimmung war ein bisschen gemischt. Ich wusste ja, wenn wir jetzt hier wieder einen Tunnel bauen, dass der so ungefähr 5 Monate dauert. Die Erfahrung hatten wir ja alle schon. Und ich wusste, nach 5 Monaten ist Christa immer noch im Gefängnis. Es war mir klar, dass dieser Tunnel zu früh für sie kommt. Aber ich wollte trotzdem mitmachen, eben um den Kontakt auch zu den Tunnelbauern zu halten. Ich habe allerdings ihnen gesagt, Leute, ich kann nicht mehr wochenlang hier mitgraben. Ich muss mich um mein Studium kümmern. Wenn ich da jetzt nicht mal irgendwas mache, dann kann ich es vergessen. Und ich habe gesagt, ich komme mal übers Wochenende zum Beispiel. Ich komme mal, wenn jemand ausfällt. Ich komme zum Vermessen des Tunnels und ich komme auch, wenn er geöffnet werden soll. Aber ständig mitarbeiten und monatelang die Uni nicht sehen, das geht nicht mehr. Ja, das haben alle akzeptiert und so ist es dann auch gelaufen. Also ich habe an diesem Tunnel relativ wenig mitgearbeitet.
Das heißt, in der Zeit hast du dann auch relativ normal wieder studiert?
Ja, also ich habe angefangen, sagen wir mal. Ne? Ich hatte ja nun also fast 2 Jahre mehr Tunnel gebaut als alles andere und musste mich erstmal auch wieder so ein bisschen ins normale Leben reinfinden. Das war gar nicht so einfach.
Und beim Tunnelbau, da wird dir dein Studium mit Sicherheit auch ziemlich geholfen haben, oder? So als Bauingenieur hast du ja, glaube ich, gemacht.
Ja, das Einzige, wo mir mein Studium wirklich geholfen hat, war, dass diese langen Tunnel in der Bernauer Straße ja eingemessen werden mussten.
Ja.
Beim Bau des Tunnels selbst, da brauchte man keine Fachkenntnisse. Da hat man einfach das Loch gegraben.
Und was war bei dem Tunnel jetzt die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war eigentlich wieder, genau dort anzukommen, wo wir ankommen wollten.
Ja, und ihr habt es aber dann ja geschafft. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann auf der Ostseite durchgestoßen seid?
Ah ja, das war nicht so, wie du jetzt sagst, sondern es war Folgendes. Ich hatte den Tunnel ein letztes Mal vermessen. Wir wussten, dass wir kurz vorm Ziel sind, nur noch ein paar Meter. Und das Messergebnis war, ich glaube, wir sind noch 6 Meter von dem Keller entfernt und wir sind ungefähr noch knapp 4 Meter unter der Erdoberfläche. Also wir waren eigentlich genau richtig. Ne? Wir wollten ja so zwischen 3 und 4 Meter unter der Oberfläche unterm Keller ankommen. Und 6 Meter war ja auch nicht mehr weit, das war also nur noch ein paar Tage Arbeit. Und kurz danach kriegte ich einen Anruf, ich müsse mal sofort in den Tunnel kommen. Irgendwas kann nicht stimmen. Dachte ich, um Himmels Willen, nicht schon wieder. Ne? Und als ich da hinkam, erzählte mir der, der gerade vorne gegraben hatte, wir können nicht mehr weitermachen. Die Tunneldecke besteht plötzlich nicht mehr aus festem Mergel wie die ganze Zeit, sondern aus Gartenerde. Richtige, lose Gartenerde. Es fällt uns alles auf den Kopf. Das konnte gar nicht sein. In 4 Meter Tiefe gibt es keine Gartenerde. Wie soll denn da Gartenerde hinkommen? Also der erste Gedanke war, wir sind aus Versehen zu hoch. Wir sind schon kurz unter der Oberfläche. Und demnächst fällt uns ein Stück Garten auf den Kopf und wir stehen im Freien. Ich bin also mit dem, der da am Graben war, zusammen und war reingekrochen, weil ich mir das gar nicht erklären konnte. Denn gerade in der Tiefenlage des Tunnels, da konnte kein großer Fehler auftreten. Also wir haben dann mal mit einem Spatenstiel an die Tunneldecke gestoßen. Ja, und da fiel uns gleich so ein 1/4 Kubikmeter Dreck auf den Kopf. Und das war richtiger Humus, richtige Gartenerde. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, waren da also völlig verunsichert und haben einfach weiter mit dem Spaten gestochert. Und plötzlich haben wir Licht gesehen. Und da haben wir festgestellt, als wir dann also da den Kopf durchsteckten, dass wir nicht an der Oberfläche waren, sondern wir waren am Grunde einer Sickergrube eines ehemaligen Plumpsklos.
Okay, also Plumpsklos mit Toilettenhäuschen gab es in Mehrfamilienhäusern, bis dort Wasserklosetts eingebaut wurden. Das heißt, für alle Wohnungen eines Hauses gab es im Hof eine Toilette. Und zwar eine sehr einfache, ohne Wasserspülung. Alles fiel einfach in eine sogenannte Sickergrube, die alle paar Wochen von einem LKW leergepumpt wurde.
Dieses Plumpsklo war schon seit Jahrzehnten außer Betrieb. Also da war nichts mehr zu sehen oder zu riechen von Fäkalien oder so. Nur das war zunächst mal die Erklärung, warum in so großer Tiefe diese Gartenerde anstand. Durch die Versickerung war dieser feste Boden aufgeweicht und hatte sich in Humus verwandelt. Und da diese Sickergrube ungefähr 1,50, 1,60 tief war, war es tatsächlich so, dass wir mit der Tunneldecke diese in Humus verwandelte Bodenschicht angeschnitten haben. Und als wir das festgestellt haben, da haben wir natürlich sofort gesagt, Moment, wir graben gar nicht weiter Richtung Keller, Richtung Haus, sondern der Einstieg in den Tunnel für die Flüchtlinge ist dann dieses ehemalige Toilettenhäuschen. Auf dem Hof des Hauses, Strelitzer Straße 55, das ohnehin unser Ziel war.
Also war es quasi schon fast gut, dass ihr am falschen Ort rausgekommen seid, oder es war auf jeden Fall nicht schlimm?
Ja, zu Anfang war es ein bisschen Schock für uns, was ist denn jetzt los? Aber dann haben wir uns überlegt, das ist eigentlich eine sehr gute Lösung.
Und wie wurden die Leute informiert?
Also die wurden ja alle durch Kuriere informiert, also durch persönliche Ansprache. Im Brief konntest du sowas ja nicht schreiben und Telefon gab es sowieso keine Verbindung. Wir haben, wenn wir glaubten, so innerhalb der nächsten 4-5 Tage erreichen wir unser Ziel, haben wir die Fluchtwilligen alle konkret vorgewarnt. Wir haben ihnen also noch nicht gesagt, keine Adresse oder sowas, sondern wir haben nur gesagt, sagen wir mal, was ist heute, ist Donnerstag, ne? Wenn wir also an einem Donnerstag sie benachrichtigt haben, haben wir ihnen gesagt, also ab Sonntagabend müsst ihr jeden Abend zu Hause sein. Nicht ins Kino gehen, nicht die Oma besuchen gehen, immer schön zu Hause sein und auch möglichst keine Besucher empfangen, dass man euch alleine antrifft. Wenn da gerade eine Fete läuft und dann kommt ein Fremder, um da irgendwelche Sachen zu erzählen, das ist ja auch nicht so günstig. Das hat also gut geklappt, denn wir wollten ja eigentlich mit diesem Tunnel am 7. Oktober fertig sein. Das wäre der Jahrestag der Gründung der DDR gewesen, das war ein Feiertag und da waren immer große Feierlichkeiten, so Demonstrationen, angeordnete Demonstrationen und da hatten wir uns gedacht, da ist sehr viel Polizei und Armee unterwegs bei diesen Demonstrationen. Da haben die vielleicht nicht so viel Zeit und Muße, um grenznahe Häuser zu beobachten. So hatten wir uns das vorgestellt. Außerdem ein Feiertag ist auch gut. Da fällt es nicht gleich auf, wenn mal einer nicht zur Arbeit kommt, weil er eben durch den Tunnel abgehauen war. Und nun waren wir also, ich glaube, 4 Tage vorher soweit. Also das war am 3. Oktober. Aber da die Leute schon vorgewarnt waren, war jeder zu Hause. Das hat sehr gut geklappt, dass also alle Leute informiert werden konnten. Und die wurden also in der Form informiert. Und die haben genau diese Zeit gesagt bekommen und die Adresse. Ihr müsst um 22 Uhr an der Strelitzer Straße 55 sein und dann werdet ihr weiter informiert.
Und was war deine Aufgabe an dem Tag?
Also zunächst mal war das so, wir haben beschlossen, also morgen geht die Flucht los. Das war ein Samstag. Und ich musste noch in der Uni eine Klausur schreiben, eine wichtige Klausur. Und habe also gesagt, Leute, ich kann dann erst nachmittags kommen, aber ist ja egal, wir machen ja sowieso erst abends, wenn es dunkel ist, den Tunnel auf. Ich habe meine Klausur geschrieben, war sicherlich nicht sehr konzentriert dabei, aber bestanden habe ich sie trotzdem.
Sehr gut.
Wundert mich heute noch nicht. Und jetzt kommt eben der große Hammer für mich. Ich komme nach Hause, um mich umzuziehen und einen Happen zu essen und dann in den Tunnel zu fahren und finde zu Hause einen Brief von Christa. Den ersten seit knapp anderthalb Jahren. Und da schreibt sie mir, sie ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Die letzten 5 Monate hat man zur Bewährung ausgesetzt. Ja, und sie ist wieder da. Na, ich stand natürlich da wie vom Blitz getroffen und dachte, na, das ist ja ein super Timing. Heute Abend läuft der Tunnel und sie ist wieder da. Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet. Ich hatte in Gedanken schon überlegt, wie und wo wir den nächsten Tunnel bauen. Das hätte dann ganz gut hingehauen, nicht? Denn der hätte nochmal 5 Monate gedauert und dann wäre sie gerade aus der Haft gekommen. Und jetzt war sie plötzlich schon da. Ich bin sofort zu dem Wolfgang Fuchs gefahren. Der hatte so das Organisatorische unter sich.
Wolfgang Fuchs ist bei diesem Tunnel der, der die gesamten Fluchtpläne koordiniert.
Und habe ihm gesagt, du pass mal auf, heute Abend muss noch eine mehr durch den Tunnel. Da sagte er natürlich, na, das geht nicht. Da kommst du jetzt mit an, du spinnst wohl. Es ist doch alles schon festgezurrt. Jeder weiß doch, wann er zu kommen hat. Er hat mir die Listen gezeigt, hier, guck da, um, was ich, 19.30 Uhr geht's los, da kommt die Familie X und um 19.45 Uhr kommt das Ehepaar Y und so weiter. Und jetzt kommst du und willst dann noch jemanden zwischenschieben. Geht nicht. Kannst du dir abschminken. Ja, da habe ich ihm erstmal erklärt, dass es sich um meine Freundin handelt, die im Gefängnis war und erst seit ganz kurzer Zeit entlassen ist und ich das vor 2 Stunden auch noch nicht wusste. Und habe ihm ganz klar gesagt, also die muss durch den Tunnel kommen, da gibt's gar keine Diskussion. Und wie du das jetzt machst, das ist jetzt dein Problem. Ja, das hat er letztendlich natürlich eingesehen, klar. Ich weiß nicht, er wusste vielleicht gar nicht, dass ich eine Freundin im Osten habe oder hat jedenfalls nicht daran gedacht. Aber als ihm das klar wurde, hat er natürlich gesagt, naja, okay, top Priorität. Wir schieben sie zwischen, sie soll um, ich sag mal jetzt so 22.30 Uhr, soll sie da antreten, muss aber genau pünktlich sein, sonst bringt sie alles durcheinander. Und sagte dann im selben Atemzug, aber es sind keine Kuriere mehr da. Alle unsere Kuriere sind ja schon heute Vormittag nach Ostberlin gefahren. Denn jeder von diesen Kurieren muss ja 6 oder 7 oder 8 Adressen anlaufen und Leute benachrichtigen. Das dauert ja. Die müssen ja kreuz und quer durch Ostberlin fahren. Und die Flüchtlinge müssen ja auch ein bisschen Vorlaufzeit haben, nicht? Du kannst ja nicht einen abends um 7 sagen, um 7:30 musst du da und da sein. Also die Kuriere sind alle schon in Ostberlin, sagte mir Herr Wolfgang. Ich habe keinen mehr, der deine Freundin benachrichtigen kann. Du musst ja selber einen suchen. Sieh zu, dass du einen findest. Das war auch nicht so einfach. Es war, wie gesagt, Samstagnachmittag. Es war ein ganz schönes Wetter. Es war Anfang Oktober. Ich habe 2, 3 Leute angerufen, die ich kannte, in der Hoffnung, dass ich da einen antreffe. Kein Mensch war zu Hause.
Niemand kann jetzt nach Ostberlin fahren, um Christa zu benachrichtigen. Und Achim läuft die Zeit weg. Die Fluchtaktion soll schon in wenigen Stunden starten.
Ja, da stand ich ziemlich verzweifelt da. Hab mir gesagt, also daran darf es doch jetzt nicht scheitern. Der Tunnel ist fertig, sie ist wieder da und ich kann sie nicht benachrichtigen. Ich wohnte damals in einer WG mit 5 anderen zusammen. Und einer von denen, der hatte, bevor er zu uns in die WG zog, in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und der fiel mir ein, den habe ich ins Vertrauen gezogen und habe gesagt, du pass mal auf, heute Abend läuft ein Tunnel. Da kann meine Freundin durchkommen, die gerade aus dem Knast gekommen ist. Aber ich habe keinen, der sie benachrichtigt. Jetzt fahr doch mal in dieses Studentenwohnheim, wo du gewohnt hast. Da kennst du doch noch Leute, ist ja noch nicht so lange her. Und im Studentenwohnheim wohnen ja in aller Regel Auswärtige. Die Berliner Studenten, die wohnten ja meistens zu Hause bei den Eltern aus Kostengründen. Kannst du das für mich machen? Ja, sagte der natürlich, klar. Ich glaube schon, dass ich da einen finde, der rüberfährt zu deiner Christa. Und wollte sich schon auf den Weg machen. Und dann fragte er mich noch, so halb in der Wohnungstür schon. Wie hast du dir das vorgestellt, wenn ich jetzt jemanden zu deiner Freundin nach Ostberlin schicke? Wie soll der ihr klar machen, dass er wirklich von dir kommt und dass das keine Falle der Stasi ist? Ja, das war natürlich eine gute Frage.
Denn jeder und jede im Osten kann ein Spitzel der Stasi sein. Kollegen, Nachbarn, Freunde, sogar die eigenen Verwandten. Wie also soll Christa wissen, dass es wirklich Achim ist, der ihr eine Nachricht schickt und sie nicht in eine Falle tappt?
Habe ich kurz überlegt, dann ist mir eingefallen, sie hatte mir vor 2 Jahren oder so kurz nach meiner Flucht so einen kleinen Teddybären geschickt, so als Maskottchen. Den hatte sie irgendwo gefunden und da war das eine Bein halb abgerissen. Und dieses Bein hatte sie angenäht. Sie hat mir nämlich dazu geschrieben, der humpelt jetzt ein bisschen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Soll dein Glücksbringer sein. Und den Teddy habe ich ihm mitgegeben und habe gesagt, wenn du jemanden findest, der zu ihr rüberfährt, dann muss sie ja unbedingt diesen Teddy dabei haben. Erstens, diesen Teddy erkennt sie unter 1000 anderen Teddys, denn sie hat ihm ja das Bein angenäht. Sie weiß ja genau, wie das ausgesehen hat. Und zweitens, wer diesen Teddy hat, der kann nur von mir kommen. Wo soll er sonst diesen Teddy her haben? Und das muss reichen, um sie zu überzeugen, dass das also keine Stasi-Falle ist.
Eine gewagte Idee. Wird der Teddy Christa überzeugen? Schließlich drohen ihr Jahre im Gefängnis. Achim ist unsicher. Doch er hat nur diese eine Chance. Und die Uhr tickt.
Ich musste ja in den Tunnel jetzt. Wir haben den Tunnel geöffnet. Wir sind zu viert nach Ost-Berlin gekrabbelt. Hatten wir vorher genau die Aufgaben verteilt. Einer blieb unten in der Sickergrube stehen. Dessen Aufgabe war es, die Flüchtlinge, die ihm sozusagen von oben runtergereicht wurden, aufzufangen und in das Loch da zu stopfen, wo dann der Tunnel losging. Ich selbst stand oben auf dem Hof am Toilettenhäuschen. Meine Aufgabe war einmal, die Umgebung zu beobachten, denn es gab ja zahlreiche Fenster zum Hof von den Häusern. Es war zwar stockdunkel in dieser Nacht, aber man wusste ja nie, ob nicht einer aus dem Fenster guckt und irgendwas Verdächtiges bemerkt. Die beiden anderen haben sich im Hausflur postiert. Die mussten einmal zusehen, dass sie von Hausbewohnern nicht gesehen werden. Und deren Aufgabe war es, einmal die Flüchtlinge in Empfang zu nehmen und ihnen zu sagen, hier, ihr müsst hier zur Hoftür rausgehen und dann da die 5 Meter über den Hof. Da steht ein kleines Häuschen und da steht einer, der nimmt euch in Empfang. So, wir haben also den Tunnel geöffnet, die Fluchtaktion begann und ich stand da oben an dem Toilettenhäuschen und wusste nicht, erstens, hat mein Freund jetzt einen Kurier gefunden, der rübergefahren ist? Zweitens, wenn er einen gefunden hat, hat er Christa angetroffen, denn sie war ja überhaupt nicht vorgewarnt. Und was ich natürlich auch noch nicht genau wusste, wenn er jetzt sie antrifft und ihr die Geschichte erzählt, ob sie den Mut hat, das noch einmal zu versuchen, wofür sie gerade knappe 1,5 Jahre im Gefängnis gewesen ist. Sie hat mir später erzählt, dass sie wirklich überlegt hatte, an diesem Abend mal ins Kino zu gehen. Sie war ja lange nicht im Kino. Und es war ein Samstag und naja, aber letzten Endes ist sie eben doch zu Hause geblieben, weil sie keine Lust hatte. Da klingelt es an der Tür, steht ein fremder junger Mann davor, hält ihr diesen Teddy hin und sagt, kennst du den? Und sie guckt sich den an und erkennt ihn natürlich und sagt, ja, na klar, weiß ich auch, woher du kommst. Naja, sagt er, also dann komm mal gleich mit, dann bist du in 1,5 Stunden in West-Berlin. Und ohne zu zögern hat sie tatsächlich also sich angezogen, ihre Handtasche genommen, ein paar Dokumente reingepackt, ihre Zeugnisse, Geburtsurkunde, was man so braucht, und ist mit ihm mitgegangen. Ich hatte eigentlich nicht daran gezweifelt, aber als ich das mir später überlegt habe, habe ich gedacht, das war eigentlich eine ganz schöne Zumutung. Ich stand jetzt da und in gewissen Abständen kamen die Flüchtlinge und plötzlich kam einer der beiden aus dem Hausflur über den Hof mit, hatte halt so eine junge Frau um die Schulter gefasst, schob die mir zu und flüsterte im Dunkeln, Auf die musste aufpassen, die ist ja furchtbar nervös, die Kleine. Ja, und als ich sie ihm abnahm, um sie runterzureichen in den Schacht, da haben wir uns erkannt. Wir sind uns natürlich in die Arme gefallen.
Es ist der 3. Oktober 1964. Seit fast 3 Jahren haben sich Achim und Christa nicht mehr gesehen. Und jetzt muss Achim seine Freundin gleich wieder loslassen. Er lässt Christa in das Loch im Boden gleiten. Sie schafft es ohne Probleme durch den Tunnel in die Freiheit. Achim bleibt erstmal im Osten auf seinem Schleuserposten. Denn an diesem Wochenende sollen ja jetzt noch weitere Leute durch den Tunnel flüchten. Aber dann geht etwas schief.
Reinhard ist zurück in Richtung Hausflur. Er war noch gar nicht lange weg. Da kam er plötzlich in großen Sprüngen über den Hof, es waren ja bloß 5-6 Meter, schrie ganz laut, ohne jede Vorsicht: Weg, weg, Gefahr!
Achim und die anderen Tunnelbauer wussten die ganze Zeit, dass es riskant ist, was sie machen. In dieser Nacht wird die Gefahr plötzlich sehr real. Was ist passiert? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kohake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Koenecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhard. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Übrigens, wenn ihr darauf steht, tiefer in Themen einzusteigen, wie wir das hier bei Zeitkapsel tun, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Der SWR-Podcast Das Wissen bringt euch täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe über die unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel, warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Besonders spannend fand ich die Folge, wie sich Menschenrechte verändern. Das Wissen findet ihr täglich in ARD Sounds. Den Link, den gibt's in unseren Shownotes.